reden jetzt über VR- und AR-Headsets. Ein Markt, der immer größer wird und der auch schon seit ein paar Jahren besteht. Spätestens mit der Apple Vision Pro wurde der nochmal so ein bisschen aufgerüttelt. Aber wir wollen uns heute die Frage stellen, wann kommt eigentlich der Durchbruch bei AR- und VR-Geräten? Und dafür habe ich mir zwei fantastische Gäste eingeladen. Einmal Daniel hier mit mir auf der Couch. Hallöchen.
Hallo.
Und Dominik, der uns zugeschaltet ist, das ist unser VR-Experte, der gerade in Helsinki sitzt. Hallo Dominik.
Hi, grüß dich.
Hi. Du sitzt gerade wo genau? In dem Headquarter?
Genau, ich bin bei Vario. Das ist eine finnische Firma für High-End Virtual Reality und Mixed Reality Headsets. Wir sind im Prinzip so ein bisschen eine ähnliche Technik wie die Apple Vision Pro, bloß waren wir ein paar Jährchen früher dran. Und ich bin gerade euch zugeschaltet aus unserem Hauptquartier aus Helsinki in Finnland.
Ja, mega. Finnland, da würde ich auch nochmal gerne hin irgendwann. Stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Genau, deshalb bist du bei uns auch gerade hier nicht vor Ort im Studio, sondern eben zugeschaltet. Der Chat kann wie immer gerne hier Fragen reinwerfen. Alles, was ihr schon immer mal zu VR und AR wissen wolltet. Wir haben hier die perfekten Gäste dafür, um diese Fragen zu beantworten. Wir wollen uns ja heute so ein bisschen damit beschäftigen, wo bleibt eigentlich der große Durchbruch? Ist der schon, also die Frage impliziert es ja, er ist anscheinend noch nicht da. Was meinst du, woran das liegt, Daniel?
Ich überlege gerade, wann wir zum ersten Mal in einem ähnlichen Rahmen uns die Frage gestellt haben, wann kommt der VR-Durchbruch? Wir begleiten VR ja seit dem allerersten Developer-Kit der Oculus vor 12 Jahren oder 10 Jahren ungefähr. Lange ist es her, ja. Haben seitdem alle Iterationen uns angeschaut, mitgenommen, ausprobiert und uns schon oft die Frage gestellt, wann denn nun der Durchbruch kommt. Und immer warten wir auf die eine Iteration, die es dann endlich in den Massenmarkt schaffen wird. Und ja, es muss aber billiger werden. Ja, die Qualität muss aber besser werden. Ja, die Geräte müssen bequemer werden. Das Softwareangebot muss da sein. Und tatsächlich ist all das in weiten Teilen schon passiert. Aber der entscheidende Schritt dieses, jeder hat so ein Gerät zu Hause oder zumindest jeder, der sich für moderne Technologie interessiert. Ne? Also es gibt eben noch nicht das VR-Smartphone oder es gibt eben noch nicht die PlayStation für VR. So, die Verbreitung hat es jetzt noch nicht und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, aber vielleicht muss die auch gar nicht kommen. Ich glaube trotzdem, dass schon sehr, sehr viele wichtige Schritte passiert sind bei allen Aspekten, sowohl Preis, Qualität, Bequemlichkeit, Komfort, Softwareangebot vielleicht noch nicht ganz, dazu komme ich aber später gerne, wo die Fallstricke sind, aber die Möglichkeit, ein sehr solides, tolles VR-Gerät zu Hause haben zu können für einen fairen Preis, die gibt es heute schon. Und trotzdem haben es die Leute nicht.
Dominik, was meinst du?
Oder viele nicht, Entschuldigung.
Ja, ja. Aber viele haben es nicht, das stimmt. Dominik, was meinst du, woran das liegt, dass dieser Durchbruch noch nicht da ist?
Ja, wahrscheinlich so eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Also es ist tatsächlich genau das, wie Daniel sagt. Es müssen viele Komponenten zusammenkommen. Also es muss möglichst beginnerfreundlich sein. Es sollte einen günstigen Einstiegspreis haben. Es sollte ganz viele Spiele dafür geben. Der App Store sollte reichlich gefüllt sein. Und wir befinden uns gerade im Moment schon so am Anfang des Massenmarkts, würde ich behaupten. Also wir haben so die Early Adopter Phase, hatten wir so 2013 vom ersten Developer-Kit der Oculus Rift damals, wie du gerade gesagt hast, so bis 2018 würde ich sagen, das waren so Early Adopter, da war die Technik schon sehr, also rough around the edges, wie man auf Englisch so schön sagt, also man musste viel selbst irgendwie Treiber installieren und schauen, dass man die richtigen, das alles in der richtigen Reihenfolge anschließt und die richtigen Inhalte auch irgendwo herbekommt, weil es eben dieses einfache Runterladen aus dem App Store gab es eigentlich damals noch nicht. Und dann mit dem Launch der ersten Geräte, so 2016 bis ja, 2020, 2021 würde ich sagen, das waren so die Late-Adopter-Phase. Also wo schon noch mehr Leute auf den Zug aufspringen, wo es ein bisschen einfacher wird, aber es ist halt schon immer noch ein bisschen für die Nerds. Und dann, ich würde behaupten, so mit dem Launch der Quest 2 und jetzt mit der Quest 3 und auch der Quest 3S vor allem, bewegt sich schon deutlich mehr in den Massenmarkt. Also von dem, was wir wissen, von den Verkaufszahlen, die Meta herausrückt, hat sich die Quest-Serie über die Jahre mehrere 10 Millionen Mal verkauft. Also die letzte Zahl, die ich so im Kopf habe, waren 20 Millionen Geräte der Quest der Quest-Reihe. Das ist schon ein paar Jährchen her. Es sollten mittlerweile deutlich mehr sein. Also man bewegt sich da schon so grob im Rahmen von den Verkaufszahlen von den Konsolen. So, man kann sagen, da hat sich die Quest hat sich so als zusätzliche Konsole in diesen Markt so ein bisschen über die Zeit reingebracht, ist aber schon noch eine der Randbemerkungen, wenn man so über den Konsolenmarkt, über den Gaming-Markt spricht.
Nun wollen wir ja heute sowohl über AR-Geräte als auch VR-Geräte reden. Dominik, magst du einmal ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen den beiden Techniken ist?
Ja klar, gerne. Man kann sich das im Prinzip so kurz gefasst so vorstellen wie so ein Spektrum. Auf der einen Seite ist die reale Realität, das heißt, ich habe gar keine Brille auf. Auf der anderen Seite ist Full Virtual Reality. Also alles, was ich sehe und vielleicht auch das, was ich höre, ist durch virtuelle Inhalte ersetzt sozusagen. Und auf diesem Spektrum kann man eben sich bewegen und Augmented Reality bedeutet, man ist eher in der Mitte des Spektrums, wo sich virtuelle und reale Inhalte mischen sozusagen. Und Augmented Reality bedeutet normalerweise, ich setze mir die Brille auf und als erstes sehe ich meine reale Welt und da poppen dann Menüelemente auf, beispielsweise ich drücke auf das Spiel, was ich spielen möchte, ein Dinosaurierspiel beispielsweise, und plötzlich tauchen diese Dinosaurier halt in meinem realen Umfeld auf. Das heißt, die tanzen auf meinem echten Tisch oder brechen durch meine echte Wand durch. Und da spricht man eben von Augmented Reality. Also man nimmt die Reality und erweitert sie sozusagen. Da gibt es dann daneben noch XR. Das ist so ein Überbegriff sozusagen für sowohl AR als auch VR. Bisschen kompliziert, aber...
Auch Mixed Reality genannt, richtig?
Genau. Das ganze Spektrum nennt sich quasi Extended Realities, XR oder auch Mixed Reality. Das ist das Mixed Reality Continuum, wenn du es akademisch wissen willst.
Daniel, hast du mehr Erfahrung mit VR oder mit AR-Geräten gemacht?
Ich habe viel mehr Erfahrung mit VR-Geräten, da ich an AR-Geräten bisher nur die Quest 3 benutzt habe, die ich zu Hause habe, und da nur ein, zwei AR-Anwendungen mal ausprobiert habe, die ich ganz nett fand, aber den Anwendungsfall für mich persönlich noch nicht gefunden habe. Ich habe auch mal ein Auto gefahren, das so ein, Heads-Up-Display hatte, der ID3 von VW, wovon ich mir viel mehr erwartet hatte. Und es ist aber halt schon recht, also in dem Fall denkt man sich auch so, ja, da werden dir dann die Verkehrszeichen und alles in die Landschaft projiziert, macht aber nicht, blinkt nur ein bisschen in so eine Richtung. Und bei den AR-Anwendungen, die nutze ich mit der Quest 3 nicht. Und ich glaube, das ist auch noch ein Grund dafür, warum die noch gar nicht im Massenmarkt sind. Also jetzt vielleicht mit der Ray-Ban Meta mal, wenn ich quasi eine Brille aufhabe, die den Formfaktor von der normalen Brille hat, ne, und ich bekomme dann da in die echte Welt Dinge reinprojiziert, aber niemand, außer vielleicht die ganz Early Adopter der Apple Vision Pro, die sich dann haben filmen lassen, wie sie die den ganzen Tag aufhaben und bei McDonald's sitzen und so, niemand, zumindest niemand, den ich kenne, würde den ganzen Tag mit einer Quest 3 im Alltag herumlaufen, im Berufsumfeld ist vielleicht was anderes, und sich da Dinge augmentieren lassen in der echten Welt. Deswegen wenig Erfahrung mit AR, aber ich glaube, für da den Durchbruch braucht es noch einen anderen Formfaktor, der jetzt vielleicht erst langsam kommt.
Gutes Stichwort, Daniel. Du hast gerade eben gesagt, ja, niemand würde ja irgendwie sich mit der Quest oder mit der Vision Pro den ganzen Tag irgendwie irgendwo hinsetzen. Ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe die Apple Vision Pro 72 Stunden lang am Stück getragen, um für mich die Frage zu beantworten, was macht es mit unserer Wahrnehmung der realen Welt? Und ich habe einen kleinen Trailer von dem Video für euch mitgebracht. Das Video ist noch nicht online, es ist immer noch in der Mache, weil es ein unfassbar großes Projekt geworden ist. Aber ich würde den Trailer jetzt gerne einfach mal abspielen und am besten auch mit Ton.
Ich habe Nackenschmerzen, extreme Nackenschmerzen. Meine Augen tränen immer mal wieder.
Dass du wirklich das Gefühl hast,
Die Welt ist anders. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Eigentlich ein extrem interessantes Beispiel für, wie stark die eigene Wahrnehmung eigentlich das Bild prägt, was man von der Welt um sich herum hat.
Ich merke so krass, dass das so sehr auf meine Stimmung drückt, dass das mental gerade so unfassbar anstrengend ist. Es ist crazy, wenn man die Natur nicht mehr so erlebt, wie sie vor allem ist. Das hat auf jeden Fall wirklich was mit mir gemacht und
ja, ein sehr dramatischer Trailer. Das soll euch so ein bisschen gespannt machen auf das Video. Es war eine wirklich krasse Herausforderung damals für mich, als ich die da 72 Stunden lang getragen habe. Und Dominik ist auch als einer meiner Experten in dem Video dann aufgetaucht oder wird auftauchen. Und ich habe auch mit einem Augenarzt gesprochen, um eben zu gucken, was würde denn passieren, wenn wir alle jetzt mit so einer Brille durch die Gegend rennen oder auch wenn die irgendwann mal kleiner ist, was passiert eigentlich mit unseren Augen auf einer rein wissenschaftlichen Ebene? Genau.
Hattest du denn vielleicht als Spoiler schon für das Video einen Moment in diesen 72 Stunden, wo du sagen würdest, okay, jetzt mal vom ganzen Komfortfaktor abgesehen, aber der Anwendungsfall jetzt gerade, das ist was, das wird viel verändern in der Gesellschaft, was so praktische Dinge angeht irgendwie. Es wird dir gezeigt, wie du was kochst, ne, was auch immer. Irgendwas, wo du sagst, boah, wenn der Formfaktor mal stimmt, dann haben wir hier einen entscheidenden Schritt gemacht.
Ja, also du hast es eben gerade mit dem Kochen schon angesprochen. Das hat man ja auch in dem Trailer kurz gesehen. Das fand ich ganz cool, aber ist halt nur eine Kleinigkeit. Also wirklich nur eine Kleinigkeit. Man kann sich auch einfach Timer auf dem Handy stellen. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Was ich viel cooler fand, war, glaube ich, so mit Leuten zu interagieren in dieser Augmented Reality irgendwie und mir die dann auch per FaceTime da irgendwo hinzuziehen, mir den Laptop-Bildschirm darauf spiegeln zu lassen und so. Also fürs Arbeiten fand ich das Ding richtig, richtig geil. Für alles andere war es, naja, ich will nicht zu viel spoilern. Ja, ich wollte drauf zu sprechen kommen, was meint ihr denn, ob was ich mehr durchsetzen würde, VR- oder AR-Geräte? Also wo siehst du da die Vor- und Nachteile?
Ich persönlich glaube, kommt drauf an, wie weit man in die Zukunft schaut und wie weit die Menschheit bereit ist, sich komplett einer virtuellen Welt hinzugeben und wie sich die dann auch anfühlt. Also wenn wir mal davon reden, ne, diese typische Matrix-Geschichte, dass ich im Prinzip mir eine vollkommen reale Welt auch selbst designen kann, die mich dann umgibt und die eben keine Komfortschwierigkeiten mehr macht, dann glaube ich, sind viele, viele Leute sehr geneigt dazu, da auch sehr viel Zeit drin zu verbringen. Bis wir da sind, glaube ich, dass alles, was Assistenzdinge angeht, über eine AR-Brille mit hohem Tragekomfort und hohem Formfaktor und auch unterschiedlich, ne? Stell dir vor, jeder, der jetzt Brillenträger ist oder Brillenträgerin, der hat einfach die Möglichkeit, sich über die Displays oder über eine andere Möglichkeit alle möglichen Hilfen und Assistenzdinge im Alltag einblenden zu lassen. Da, glaube ich, steckt enormes Potenzial drin. Wann das massenmarktreif ist, kann ich allerdings nicht sagen. Aber nur als Beispiel jetzt nur mal vom Kochen her. Ich sage, ich möchte heute Abend was Indisches kochen. Die Brille zeigt mir genau im Supermarkt, du nimmst jetzt das. Das packe ich in den Einkaufswagen. Wenn ich noch in den Supermarkt gehe überhaupt, wenn ich es mir nicht sowieso liefern lasse, gehe zu Hause hin und die sagt dann so, jetzt kippst du davon rein, bis ich Stopp sag, jetzt machst du das, dann geht ein Pfeil dahin oder sag, mach mal deinen Kühlschrank auf, machst du auf. Aha, ja, aus den Sachen, da würde ich dir folgendes Rezept empfehlen. Nimmst das, machst folgendes und das wird dir quasi wie bei einem Tutorial in einem Spiel mit so Pop-Ups wird dir gezeigt, ja. Jetzt nimmst du das, jetzt machst du das oder alles Medizin, Schulung, Berufsausbildung, ich möchte eine Glühbirne wechseln, ich bin zu blöd dazu, was mache ich? Pass auf, mach die Schachtel auf, geht so, jetzt nimmst du die Glühbirne, achte drauf, geh zum Sicherungskasten, machst den Sicherungskasten auf, zwick das Kabel durch, solche Dinge, da sehe ich Potenzial drin, Navigation allgemein, zu Fuß und so. Wann das soweit ist, weiß ich nicht.
Ich sehe gerade im Chat, wir haben so eine kleine Rückkopplung, sagen zumindest die Leute, ist die jetzt weg? Regie, vielleicht könnt ihr da noch mal kurz ein Auge oder ein Ohr drauf werfen. Aber ich, Ich glaube, es ist weg. Dominik, siehst du das ähnlich? Also hast du auch diese Erfahrung gemacht mit Vario zum Beispiel, dass sich die Brillen vor allen Dingen für solche Erklärungen, Tutorials, wie auch immer, Anlernungen gut eignen?
Also so Trainingsszenarien, Simulationen, solche Sachen sind schon auf jeden Fall ein wichtiger Faktor für unser Business auf jeden Fall. Ich glaube, die Assistenzanwendungen, die Daniel gerade beschrieben hat, hauptsächlich wirklich für Brillen mit kleinerem Formfaktor. Wie du es wahrscheinlich in deinen 72 Stunden mit der Apple Vision Pro erlebt hast, die Geräte sind immer noch ein bisschen zu groß, zu schwer für längere Anwendungen im normalen Leben da draußen. Und wenn du wirklich so Assistenzanwendungen haben wollen würdest, dann muss der Formfaktor einfach deutlich kleiner werden. Und dann ist es aber schon cool. Ich könnte mir vorstellen, ich bin beispielsweise in Helsinki unterwegs. Mhm. Ich will nicht die ganze Zeit auf mein Handy schauen, um irgendwie dem GPS-Signal zu folgen, der Navigation zu folgen. Und ich mache das einfach auf meine Brille und dann wird mir das einfach auf Boden eingeblendet, wo ich entlanglaufen muss. Und ich kann immer rumschauen und bin quasi nicht mehr an mein Smartphone so gefesselt, um es so zu sagen. Diese Form der alltäglichen Assistenzfunktionalität ist schon eher was für einen deutlich kleineren Formfaktor. Bei unseren Geräten und auch bei der Apple Vision Pro und bei anderen Mixed Reality Geräten ist es schon so, dass die gerade im Moment hauptsächlich, wie du es gesagt hast, für Produktivität, für Simulationen, für die Simulation von gefährlichen Situationen beispielsweise. Also wenn du dir vorstellst, du kannst Piloten damit trainieren und die können damit Flugmanöver testen, die sie im echten Leben gar nicht testen können. Ein gutes Beispiel ist, wenn du einen Helikopter fliegst und dein Motor fällt aus Versehen aus, dann gibt es einen Trick beim Helikopterflug, das nennt sich Eigenrotation. Das heißt, wenn du mit dem Helikopter langsam sinkst, dreht sich dein Rotor schneller und schneller, einfach nur durch die Physik. Und dann, wenn der Motor ausgefallen ist, der Rotor sich aber schnell dreht, dann kann man ganz im letzten Moment so ein Manöver machen, dass man die Rotorrotation nutzt, kurz hochgeht damit und dann sanft landet. Und das ist ein Manöver, das kann man im echten Leben nicht trainieren, weil das ist viel zu gefährlich. Das heißt, du müsstest in einem echten Helikopter den Motor ausschalten und solche Situationen kannst du halt in Virtual Reality oder auch mit einem Mixed Reality Gerät deutlich besser trainieren. Stell dir vor, du sitzt in einem echten Helikopter drin, alle deine Steuergeräte, alles, was du benutzt, um den Helikopter zu steuern, ist echt. Nur was du durchs Fenster siehst, ist virtuell. Das ist quasi das Szenario, die Simulation. Mhm. Und damit kannst du quasi mit dem echten Gerät, mit deinem echten Steuerknüppel, mit der echten Haptik dieses Helikopters Situationen trainieren, die nur virtuell eingeblendet werden. Und solche Sachen machen wir ganz viel. Da hat sich die Vision Pro aber eher nicht so drauf spezialisiert. Die machen eher so Produktivität. Ich hole mir mehrere Bildschirme oder ich nehme mein MacBook und habe einen größeren Bildschirm oder beispielsweise Entertainment-Inhalte. Solche Sachen machen wir eigentlich relativ wenig. Also wir sind eher so die Simulationsgeschichten und die Vision Pro Apple-typisch eher so die Lifestyle, Entertainment, Produktivitätsanwendungen.
Ja, klar. Also Simulationen, kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, waren damals schon mit der HoloLens irgendwie ganz groß, wo dann irgendwie auch gezeigt wurde in irgendwelchen Werbespots, dass man dann OPs damit machen könnte, also ÄrztInnen quasi damit unterstützen könnte mit so einer HoloLens oder ausbilden könnte auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall alles ein super spannendes Thema und da gehe ich auch total mit, dass dafür diese Brillen richtig gut geeignet sind, weil man eben die Hände vor allen Dingen frei hat, um irgendwas zu tun, ne? Aber es ist ja nicht der Massenmarkt. Wir wollen ja heute da vor allen Dingen über den Massenmarkt reden. Und du hast mir im Vorhinein gesagt, Daniel, dass es so ganz spezifische Sachen einfach fehlen, um VR-Brillen in den Massenmarkt zu bringen. Du hast mir zum Beispiel gesagt, VR-Hersteller kochen viel zu viel im eigenen Saft und verhindern damit die Massentauglichkeit. Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass Hersteller wie Meta oder PlayStation mit der PSVR 2 zu sehr auf Exklusivität ihrer eigenen Geräte setzen und nicht auf Kompatibilität. Das hat Sony jetzt zuletzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, muss man fast sagen, ein bisschen verändert, indem sie die PSVR 2, die ja echt ein Ladenhüter war, nicht viele Leute, die ich kenne, besitzen eine und es wird auch nicht viel drüber gesprochen. Man ist schon immer überrascht bei einer State of Play, wenn neue VR-Spiele für die VR 2 angekündigt werden. Sie haben jetzt einen Adapter rausgebracht, mit dem kann ich die VR 2 auch am PC benutzen. Ich brauche nicht unbedingt eine PlayStation 5, sondern ich kann die eigentlich sehr coole PSVR 2 Brille, hat ein tolles Display, hat ein bisschen zu große Controller, aber gut, kann ich am PC benutzen. Das Ding kostet aber extra und nutzt nicht die volle Fähigkeit der Dinge, die die VR 2 kann. Ich habe zum Beispiel kein HDR-Display, ich habe diese Servomotoren oder die Vibrationseffekte in der Brille habe ich dann nicht. Aber ich kann zum Beispiel dann relativ umständlich, aber es geht zum Beispiel das eine AAA-Spiel, was es gibt, Half-Life Alyx, theoretisch auch auf der VR 2 spielen und das ist dann auch sehr cool. Die Sachen, die PlayStation für die VR-Systeme VR 1 und VR 2 sich gesichert hat, die kann ich dann wieder nur da spielen. Alle, die jetzt eine Quest 3 zu Hause haben und vielleicht gern mal Resident Evil 7 oder Village spielen würden, können das nicht, weil dazu brauchst du die PSVR 2 und brauchst die PS5-Version des Spiels, beziehungsweise die PS4-Version. So.
Ja.
Das ist das eine. Das heißt, ich muss mir das immer umständlich zusammenzimmern, damit es dann funktioniert. Eine Quest 3 zum Beispiel wird von Meta selbst nur mit Spielen versorgt inzwischen, die nur auf der Brille laufen.
Mhm.
Obwohl, gestern ist zum Beispiel Batman Arkham Shadow erschienen, tolles VR-Spiel, aber es läuft halt auf der Brille nativ und nicht auf meinem Gaming-Rechner. Das heißt, es sieht leider, wenn man ein Gamer ist, auch aus wie ein Switch-Spiel oder vielleicht wie ein ganz frühes PlayStation 4-Spiel und es hat Kantenflimmern. Es ist ganz schick, aber wenn du Zocken am PC gewohnt bist und die Qualität, dann setzt du dir das Ding auf und denkst dir so, ja, ist schon ganz nett, aber Half-Life Alyx hat das noch gemacht. Dazu musstest du allerdings die Brille entweder per Kabel an den PC anschließen über SteamVR oder du musstest eine Drittherstellersoftware benutzen, die Spiele, die Meta früher rausgebracht hat für die Rift-Serie zum Beispiel, die noch am Rechner berechnet wurden. Wenn ich da die offizielle Lösung nehme, dann sieht die schlechter aus, als wenn ich die Drittherstellersoftware benutze. Das heißt, es geht viel, aber ich kann nicht Plug-and-Play sagen, okay, ich habe mich für diese Brille entschieden, wie ich mich für eine Grafikkarte entscheide beispielsweise. Ich habe diese Bibliothek an Spielen, die alle für VR umgesetzt worden sind. Und das ist dann noch der nächste Punkt, aber ich möchte jetzt nicht zu lange reden. Ich schließe die an, es funktioniert, es ist wunderbar. Es geht, aber es ist mega umständlich und verhindert dadurch, dass viele Leute sagen, pass auf, ich kaufe mir jetzt die Quest 3, Oresi, geht nicht. Alyx, ja okay, geht. Brauche ich aber Drittherstellersoftware, damit es richtig geil geht. Was gibt's noch? Die alten Rift-Spiele, die wurden nie optimiert, quasi, dass sie mir auf die Brille gestreamt werden. Geht sogar wireless. So, nehme ich ein Spiel von Insomniac, wie heißt Edge of Nowhere zum Beispiel, so ein Cthulhu-Eis-Spiel,
ja.
Recht cool. Setzt du auf, denkst du so, hätte man ja auch eine moderne Auflösung mal unterstützen können. Nee, unterstützt halt nur die Auflösung der ersten Rift und so. Also es ist immer irgendwie scheiße und es ist so schade.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Dominik, was meinst du, warum das so ist? Also das kann ja nicht sein.
Ich sehe schon, Daniel hat sich durch die Early Adopter und Late Adopter Phase einmal durchgequält und alle Treiber und alle Drittsoftware installiert. Das liegt so ein bisschen daran, dass das Plattform-Business-Modell zu erfolgreich war, beispielsweise auf dem Smartphone. Der Apple App Store ist, und ich versuche da jetzt gar keine Schuldzuweisungen zu machen, nur als die Smartphone-Revolution kam, hat Apple unfassbar viel Geld verdient, weil sie den App Store dominiert haben. Sie haben quasi nicht nur die Hardware gebaut, sondern auch an jedem Software-Stück, was da vertrieben wurde, 30% einmal ohne zu fragen, einmal abgekapselt, weil ansonsten ist halt der App Store nicht verfügbar. Und dieses Plattformmodell war halt so erfolgreich, dass man bei der nächsten beim Next Big Thing, bei Virtual Reality und Augmented Reality, das eben auch machen will. Das heißt, jeder hat am Anfang direkt angefangen, sich so aufzustellen, dass sie am Ende diejenigen sind, die die dominierende Plattform und den dominierenden App Store haben. Das heißt, Meta hat eine Eigenmotivation beispielsweise, die Dinge so ein bisschen in den Walled Garden zu stecken. Also so ein bisschen Reibung zu schaffen, wenn man andere Inhalte haben will und wenn man Drittsoftware installieren will. Und das kann man schon alles machen. Man will ja auch diese Enthusiasten nicht verschrecken. Aber man will es halt dann doch ein bisschen schwierig machen, weil wenn man es zu leicht macht, ja, dann verliert man ja die Plattform-Dominanz. Und das ist
aber,
etwas...
Es ist aber bei der Quest 3 mit der Drittherstellersoftware 1000-mal einfacher und sieht 1000-mal besser aus, als wenn ich die offizielle Meta-Software benutze.
Korrekt. Daran verdient Meta dann aber nicht ganz so viel, wenn du es direkt aus deren App-Store runterlädst. Hm. Deswegen machen sie es dir so ein bisschen schwierig, weil sie eben halt... Also Meta beispielsweise hat ja wirklich eine Milliardenwette drauf gesetzt, dass Virtual Reality und Augmented Reality die nächste große Plattform sind. Dass die Smartphones irgendwie ablösen oder zumindest einen großen Marktanteil oder Nutzung davon wegnehmen. Und wenn das dann in 10 Jahren oder in 20 Jahren soweit ist, dann wollen sie die dominierende Plattform sein und nicht Apple. Und das ist wirklich seit vielen, vielen Jahren die im Prinzip die Strategie, der Grund, warum da Milliarden und Abermilliarden investiert werden von Meta, um diese Technik salonfähig zu machen, weil sie am Ende dieser Reise dastehen wollen, wo Apple heute mit dem App Store steht. Dass sie an jedem Software-Titel, der da rausgeht, 30% machen. Mhm. Klingt eigentlich nach einem guten Geschäftsmodell.
Ja, klingt wirklich nach einem guten Geschäftsmodell. Ist aber ja natürlich mega frustrierend für die KundInnen, oder? Also,
klar.
Man bindet sich ja dann quasi je nach Brille an einen App Store und auch dann an die jeweiligen Spiele, die dafür zur Verfügung stehen.
Oder musst dich halt dann so weit bringen, dass du deine Brille am PC nutzt und dann eben alles, was für SteamVR möglich ist, dann irgendwie auf die Brille zu bekommen. Das geht auch und das ist auch gar nicht so schwierig, aber es ist halt wahnsinnig umständlich.
Ja, okay, es ist nicht so nativ einfach möglich.
Es ist, würde ich mal sagen, wenn ich mir jetzt eine Quest 3 hole und mit der ohne Kabel Half-Life Alyx spielen möchte, das ist eine Sache von einer halben Stunde, das einzurichten. Und dann funktioniert das aber super, ne? Man kann das alles machen. Aber wenn ich stattdessen in den Meta-Store gehe, auf der Brille und kaufe mir das neue von Meta geförderte Spiel, wie jetzt eben Batman Arkham Shadow, dann habe ich halt als Spieler, der eben nicht nur auf Meta spielt oder auf der Quest spielt, immer das Gefühl so, ach ja, aber es könnte noch viel besser aussehen, wenn ich gesehen habe, wie Spiele eben aussehen, die vom Rechner berechnet werden. Mhm. Und das unterstützt Meta nämlich offiziell eben nicht mehr. Sie updaten nicht ihren alten Katalog, Beispiel Lone Echo 1 und 2, so dass es auch für jede neue Generation quasi remastered wird oder die Auflösung angepasst wird. Das macht dann auch die Drittherstellersoftware. Und die Sachen, die sie nur auf der Brille publizieren, die sollen eben auch nur auf der Brille laufen. Sie bieten jetzt nicht an, zum Beispiel von Batman Arkham Shadow, okay, du hast einen Gaming-Rechner, du hast dir mein Gerät gekauft, alles klar, du kannst dir Batman Arkham Shadow auch über den Metastore auf dem PC runterladen und dir dann in viel besserer Qualität auf die Brille streamen lassen. Das machen sie nicht. Und das finde ich halt unendlich schade, weil es geht ja. Und ich hätte ja die Brille trotzdem und ich würde mir auch das Spiel kaufen. Aber ich krieg's halt nicht in der Qualität, wie es sein könnte, weil sie sagen, nee, das muss aber nativ auf der Brille abspielbar sein. Ist aber nicht notwendig eigentlich. Außer ich will im Garten spielen. Und sogar da könnte ich, wenn ich in meinem 5 Gigahertz Netz bin, könnte ich auch im Garten damit spielen. So, schade.
Ja, das ist...
Bist du aber natürlich jemand, der schon einen PC daheim hat und natürlich diesen PC auch dafür nutzen will, seine VR-Erfahrungen höher auflösend zu rendern.
Richtig.
Der Bad von Meta ist, es gibt voll viele Leute da draußen, die haben keinen PC. Die wollen einfach nur VR ausprobieren oder ab und zu mal ein bisschen Fitness zocken oder Beat Saber oder mal das neue Spiele aus dem Meta Store, Batmans neue zocken, aber haben eigentlich keine Lust, sich einen PC zu kaufen und den einzurichten und dann zu verbinden, sondern das geht wirklich eher so in die Casual Gamer Richtung. Und für die ist die Herangehensweise schon ganz nett. Du machst den Einstieg auf der Brille und das Runterladen aus dem App Store und das Starten der Apps möglichst einfach. Kriegst eine niedrigere Auflösung und eine geringere Qualität, aber du kannst halt super schnell einsteigen in das Ganze. Kannst mal schnell eine halbe Stunde irgendwie Beat Saber zocken, legst das Gerät wieder ab, no hassle. Der Nutzen ist in dem Fall, du musst ja halt keine 30 Minuten dran arbeiten, deinen PC zu verknüpfen und schauen, dass das alles funktioniert, sondern es dauert halt 30 Sekunden. Du setzt das Ding auf, startet, drückst aufs Spiel, boom, bist drin.
Ja.
Und das ist schon, dieser Convenience-Gedanke ist schon extrem attraktiv für viele Leute. Und das wird wahrscheinlich auch über lange Zeit dabei helfen, diesen Durchbruch zu schaffen in den Massenmarkt, weil es halt, je einfacher das ist, je intuitiver die Bedienung, desto besser ist es. Und nur um ein bisschen aus der Gerüchteküche was zu erzählen, Meta arbeitet anscheinend an einem Streaming, an einem Virtual Reality Streaming Plattform. Mhm. Die hat im Moment den Codenamen Avalanche, also wie eine Lawine sozusagen. Und mit der sollst du dann theoretisch, da gibt es verschiedene Hinweise dafür, mit der sollst du dann theoretisch PC-Inhalte nicht mehr von deinem eigenen PC abspielen, sondern eben aus der Cloud streamen, wie beispielsweise Nvidia GeForce Now das heutzutage schon macht. Ist dann natürlich abhängig von der Qualität deiner Internetverbindung, aber würde den Einstieg in PC-Qualität, also von der visuellen Qualität her, PC-Qualität deutlich einfacher machen, weil dann hast du auch nur das Gleiche, setzt deine Brille auf, startest Lone Echo beispielsweise oder ein anderes PC-Spiel über die Streaming-Software und bist quasi genauso schnell drin, wie wenn das Spiel nativ auf deiner Brille laufen würde. Aber das ist anscheinend schon ein paar Jahre in der Mache, diese Avalanche-Streaming-Geschichte hat noch keine größere Anwendung gefunden, außer in so ein paar Nischen-Anwendungen, wie beispielsweise Meta Hyperscape, was sie vor kurzem enthüllt haben und gelauncht haben. Da werden die Inhalte über Server aus dem Internet gestreamt auf die Brille, nicht lokal berechnet.
Okay, crazy. Also wo du gerade meintest, ne, mit diesem Avalanche, heißt das so? Habe ich das richtig wiedergegeben? Okay. War mein erster Gedanke, okay, klar, man kann da jetzt Spiele drauf streamen, aber macht das dann auch die Internetverbindung mit? Das ist ja dann, das geht ja so in die Richtung, ne, mit der Frage mit Cloud Gaming, wann sich das durchsetzen wird und dass es da eben dann gerade für Deutschland irgendwie, naja, die ein oder anderen Schwierigkeiten oder Hürden mit dem Internet dann noch gibt. Das verstärkt man ja dann mit sowas einfach nur noch, aber ist ja auch ein amerikanisches Unternehmen. Deswegen haben die da Deutschland und unseren, naja, eher so kläglichen Ausbau, was hier gutes Internet angeht, wahrscheinlich eher nicht so auf dem Schirm, oder?
Wir kriegen doch bald alle Glasfaser, ist doch dann alles gut.
Ja, du, mein Glasfaser, das ist seit anderthalb Jahren, wird es immer wieder verschoben, der Termin. Also, wenn das bei mir ankommt irgendwann mal. Ja.
Nee, ich habe es gerade schon gesagt. Also so Systeme wie Avalanche würden schon schwer davon abhängen, wie gut deine Internetverbindung ist. Mhm. Aber wenn du eine gute Internetverbindung hast, dann sparst du dir den PC, sparst dir die halbe Stunde Setup. Das ist halt ein relativ einfacher Weg, vorausgesetzt, du hast diese gute Internetverbindung. Das ist auf jeden Fall schon sehr wichtig.
Würdest du, Daniel, sagen, dass das was wäre, was dann VR-Brillen oder, also, naja, die Quest dann halt für den massentauglich macht, für den Massenmarkt tauglich macht, so rum?
Es kommt ja immer darauf an, für wen, wer jetzt der Massenmarkt ist und was der Anwendungsfall ist. Ich sag's jetzt mal aus der VR-Spielerperspektive, da würde ich mir tatsächlich zwei Sachen wünschen. Erstens, klar, ist es super praktisch, die Brille aufsetzen und das Spiel wird sofort drauf berechnet. Und ich habe keinen Gaming-Rechner und ich brauche es auch nicht. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass Meta es zumindest anbieten würde für den Katalog, den sie haben, auch entsprechend eine auf dem Gaming-Rechner produzierte Qualität auf die Brille zu streamen, weil es geht ja. Und das funktioniert super. Man sieht es bei Alex, man sieht es bei anderen Spielen, die einen VR-Modus haben. Flight Simulator, Star Wars Squadrons, falls sich damals daran noch jemand erinnert, dieses X-Wing-Spiel, Raumschlachtenspiel, Star Wars-Universum von vor ein paar Jahren von EA Motive. Fantastischer VR-Modus, ganz anderes Spiel, kein Problem, Implementation, obwohl es läuft sogar ohne groß Drittherstellersoftware. Und da, finde ich, sollten wir hinkommen, denn nochmal zum Beispiel Resident Evil. Es würden auch total viele 3D-Spiele aus der Ego- und Cockpit-Perspektive funktionieren, wenn du einfach nur einen VR-Modus anbietest. Und dann bist du nicht davon abhängig, dass Meta extra Spiele für VR baut, in denen ich mich im Raum bewege in VR und die meine Hände darstellen und wo ich dann irgendwelche Knöpfe drücken kann und irgendwas, sondern nee, bei Resi 7 funktioniert der super nur mit der VR-Optik, aber ich spiele es ganz normal mit dem Gamepad. Und jedes Spiel aus der Ego-Perspektive ist sogar Spiele Third Person, das erste Hellblade gab es für die Oculus, da fliegst du quasi als Kamera hinter deiner Hauptfigur hinterher und es ist trotzdem ein ganz anderes Spiel. Das heißt, wenn für den Hardcore-Gamer der VR-Massenmarkt eröffnet werden soll, würde ich auch dafür plädieren, dass einfach mehr Spieleentwickler, jetzt wenn wir so eine hohe Verbreitung von zum Beispiel der Quest 3 haben, den Mut zeigen und sagen, wisst ihr was, wir haben auch einen VR-Modus eingebaut. Ne? Mhm. Nimm Cyberpunk. Da bist du auch wieder angewiesen auf Modder, die dann die Engine nehmen und dann wird da rumgemoddet und dann kannst du alles einbauen und das ist halt für den User unglaublich umständlich zu implementieren, aber es geht. Und ich würde mir wünschen, dass einfach viel mehr Spiele, die ohnehin die gleiche Perspektive bieten wie ein VR-Spiel, dann von mir aus mit Gamepad-Steuerung, dass du nur quasi die Kamera wegnimmst vom Bildschirm in die VR reinsetzt. Und dass die Hersteller ein bisschen offener sind, was die Kompatibilität angeht. Also zum Beispiel jetzt nach ungefähr 7 Jahren, warum nicht Resi 7 auf dem PC auch mal in VR anbieten? Oder Resi Village oder das nächste. Oder. Und dann, glaube ich, ist das für den Spieler wesentlich interessanter. Also erstens, schafft die Hürden ab, das Spiel in die Brille zu bekommen. Zeig's mir möglichst in der Qualität, die ich entweder nativ berechne am Rechner oder wir warten noch ein paar Jahre und die Brillen können das dann auch. Ne? Ist wahrscheinlich auch in ein paar Jahren soweit, dass es dann wirklich geil aussieht. Inzwischen sind wir fast da, aber eben noch nicht ganz. Oder die Grafik wird dann direkt, wie Dominik gesagt hat, auf die Brille gestreamt. Und dann kommen wir der Sache tatsächlich sehr viel näher. Aber ich würde mir einfach mehr Offenheit wünschen. Auch von den Spieleherstellern. Macht einen VR-Modus, super. Ist was ganz was anderes.
Dominik, was ist deine Meinung zu VR-Modus?
Ja, ich bin da voll bei Daniel. Also es ist so ein bisschen so ein Helle-Ei-Problem. Die großen Spieleentwickler brauchen einen Grund, so einen VR-Modus zu machen. Solange es nicht millionenfach Devices da draußen gibt, nehmen die den Aufwand gar nicht in Kauf. Auf der anderen Seite, damit sich die Geräte millionenfach verkaufen, braucht es natürlich coole Spiele und VR-Modus für Cyberpunk oder GTA 5 oder was es jetzt im Moment halt wirklich nur von Moddern gemacht gibt. Und dieses Henne-Ei-Problem scheint sich schon mit der Zeit ein bisschen zu lösen, im Sinne von, viele große Spielehersteller machen jetzt auch Virtual Reality Spiele, auch AAA-Titel. Batman ist jetzt das beste Beispiel. Das Problem ist da dann halt, dass sie dann halt, wie Daniel schon gesagt hat, nur für die Quest exklusiv erscheinen und nicht auch noch diesen Extra-Modus für PC haben. Das heißt, der Markt ist so ein bisschen fragmentiert zwischen diesen Casual-Gamern, die einfach nur so schnell wie möglich ihr Quest 3 aufsetzen wollen und sich mit dem PC gar nicht rumschlagen wollen, und die PC-Spieler, die im Idealfall bessere Qualität auf ihr Virtual Reality-Headset bringen wollen. Und diese beiden Welten sind halt zumindest vom Geschäftsmodell her bisschen verschieden, und da gibt es so Nuancen zwischen diesen Geschäftsmodellen, weil Meta gibt es viele Leute, die würden die PC-Welt gerne komplett vergessen und sich gar nicht mehr damit beschäftigen, weil da muss man ja nur so viel Software mit Updates versorgen und so weiter und so fort, sondern die würden sich gerne hauptsächlich nur auf diesen Casual-Markt konzentrieren. Das würde natürlich dem so PC-Gamern wie Daniel oder mir nicht so gut taugen.
Ja, natürlich. Also, ja. Also kann ich im Prinzip festhalten, dass VR-Geräte vor allen Dingen das Problem haben, dass sie nicht offen genug sind, um massentauglich zu sein. Und bei AR-Geräten ist es wiederum so, würde ich jetzt einfach mal so festhalten, dass es dafür zu wenig Anwendungsbereiche gibt. Also dass vor allen Dingen da die Produktivität und das Arbeiten im Vordergrund steht. Würdest du das so unterschreiben, Dominik?
Ja, ist eine relativ gute Zusammenfassung.
Und was braucht es dann noch bei...
Man kann natürlich sich auch...
Ganz kurz, was braucht es dann noch bei AR-Geräten, um eben dann nochmal den Durchbruch zu schaffen? Wir haben das ja jetzt für VR-Geräte so ein bisschen rausgearbeitet. Und was würdest du sagen bei AR-Geräten? Was ist da so der Wow-Effekt, den es braucht?
Ja, bei Augmented Reality speziell geht die Reise schon sehr in Richtung Formfaktor. Mhm. Also bei Augmented Reality denken Apple und Meta sehr viel an so ein Alltagsgerät, was du im Bus aufziehst, was du vielleicht auf der Arbeit aufziehst, was du beim Rumlaufen mit deinem Hund auf der Nase hast, was du beim Spaziergang in Helsinki auf der Nase hast. Mhm. Diesen Formfaktor musst du eigentlich fast erreichen, damit es halt nicht so einen sozialen Abschreckungscharakter hat. Weil wie du bestimmt festgestellt hast in deinen 72 Stunden mit der Vision Pro auf der Nase, also ist schon ein bisschen komisch. Die Leute schauen einen schon komisch an, wenn man mit so einem riesen Ding auf der Nase rumrennt. Ja. Das sieht man einfach nicht oft. Nee. Das heißt, es muss so ein bisschen gesellschaftstauglicher, würde ich jetzt mal sagen. Und damit meine ich reines Aussehen und rein den Formfaktor. Und da geht die Reise auch hin. Also Meta hatte vor kurzem ihre große Meta Connect-Konferenz und da haben sie Orion vorgestellt. Orion ist im Prinzip ihr Prototyp für wie Augmented Reality in der Zukunft aussehen kann. Und bei Orion geht es um ein Headset, das hat so den Formfaktor von so einer dicken Brille, Hornbrille hat man früher mal gesagt. Es ist wirklich so eine dicke Brille und in dieser Brille ist eben alles eingebaut, was du brauchst, Displays, Batterien und so weiter und so fort. Und zu der Brille gibt es dann noch so einen Compute-Pack dazu. Das heißt, es ist so ein kleines, schmales Gerät, was du dir in die Hosentasche stecken kannst, was kabellos die Inhalte überträgt ans Headset. Und wir sehen es auch gerade hier auf dem Foto. Der Formfaktor ist schon noch, man schaut schon noch ein bisschen weird, nerdy damit aus, wenn man das jetzt auf der Straße anhätte. Aber es bewegt sich so langsam in den Bereich.
Es wird langsam ein bisschen wirklich alltagstauglicher, das stimmt.
Und da geht die Reise hin bei Augmented Reality. Das wird wahrscheinlich einer der größten Durchbrüche sein im Sinne von, wann sieht man damit Leute ganz normal auf der Straße rumlaufen. Und bei Virtual Reality ist es so, da bin ich voll bei Daniel, muss einfacher werden, am besten mehr Inhalte in einer besseren Qualität. Bei Virtual Reality ist dieser Druck, cool auszusehen, nicht so hoch, weil du machst es sowieso nur daheim auf deiner Couch oder in deinem Wohnzimmer. Dir schaut keiner dabei zu, du sitzt damit nicht im Bus. Und damit ist es bei Virtual Reality ist dieser Druck weniger da, dass es so gesellschaftstauglich ausschaut. Natürlich ist es trotzdem besser, wenn die Geräte leichter und leichter werden und komfortabler werden und die Batterie länger hält und alle diesen inkrementellen Schritte nach und nach passieren.
Ja,
aber absolut. Das ist ein ganz anderes Problemfeld als bei Augmented Reality.
Spannend. Vielen, vielen Dank für diesen richtig interessanten Talk. Also ich fand es richtig cool, dass wir das jetzt so für beide Welten einmal rausgearbeitet haben, woran es eigentlich liegt, dass da der Durchbruch bleibt bei VR- und AR-Geräten. Hier geht es jetzt gleich weiter, also bleibt ganz gerne dran und wir sehen uns nachher auch nochmal wieder. Musik.